Liebe Gemeinde, wir sind inmitten einer Predigtreihe zum Thema Sehnsucht. Und das Schöne ist, wir machen diese Predigtreihe nicht alleine, sondern sogar mit der evangelischen Gemeinschaft in Wolfratshausen. Und zwar war letzten Sonntag Nepomuk Planitzer, der Pastor hier, und ich durfte auf seiner Kanzel predigen. Und wir haben gesagt, wir wollen einfach damit immer wieder auch ein Signal senden. Wir sind hier nicht alleine. Und auch Sie sind nicht alleine, sondern wir alle als Gemeinden wollen auch viel miteinander zusammenarbeiten. Und jetzt hatten wir letztes Mal ein Thema, Sehnsucht nach Anerkennung und Wertschätzung. Und einige haben gesagt, Mensch Markus, das war ja toll. Genau das war mein Thema, Anerkennung. Ich sehne mich so sehr nach dieser Wertschätzung von anderen Menschen. Und dieses Feedback durfte ich gerne weitergeben. Und heute haben wir ein anderes Thema und Isabella hat es schon angekündigt. Aber bevor wir einsteigen, finde ich mal ganz spannend, darüber nachzudenken, was Sehnsucht ist. Und ich glaube, jeder von uns kennt Sehnsucht. Man kann sogar sagen, der Mensch ist ein Sehnsuchtswesen. Und so sind die Sehnsüchte unterschiedlich gelagert. Der eine hat Sehnsucht nach Freiheit. Der andere hat Sehnsucht nach Frieden. Wieder ein anderer sucht nach Glück. Der andere nach Erfolg. Der andere vielleicht nach Sinn. Und wieder einer nach Erlösung. Was ist heute Morgen dein Sehnsuchtsthema? Wonach streckst du dich so aus? Was ist deine Sehnsucht? Das Interessante ist, wenn wir den Duden aufschlagen, dann sehen wir, was Sehnsucht eigentlich ist. Sehnsucht ist der Drang, das innere Verlangen nach etwas, was ich nicht habe. Und ganz oft verbunden mit einem Gefühl. Und das ist Schmerz. Ich habe ja noch nicht das, wonach ich mich ausstrecke. Und so ist Sehnsucht manchmal Hoffnung, weil da gibt es mehr in meinem Leben und manchmal auch Schmerz, weil ich es eben noch nicht habe. Und bei diesem Objekt der Begierde, da kann es sich um Menschen handeln. Ich sehe nämlich nach einem Kind, nach Partnerschaft, nach Freunden, nach besseren Arbeitskollegen. Das kann aber vielleicht eine Zustandsänderung sein. Vielleicht geht es mir heute schlecht und ich sehne mich danach, dass es mir besser geht. Oder ich bin krank und sehne mich, heil zu werden. Aber es gibt auch Objekte der Begierde. Manchmal für Männer, klein und rot, kommt aus Italien, macht viel Krach und fährt schnell. Kann aber auch was ganz anderes sein. Und so gibt es Sehnsucht. Ihr Lieben, Sehnsucht ist aber nicht nur ein Ausstrecken, nicht immer auch Schmerz, sondern auch eine gewaltige Kraft. Schließlich sagt sie mir, hoffe darauf, vielleicht wird es wahr. Und so merken wir, was Sehnsucht alles in uns ausmachen kann. Es ist eine Suche, kann ein starkes Gefühl sein und sogar Antrieb in meinem Leben. Und heute wollen wir einen ganz spezifischen Punkt der Sehnsucht rausgreifen, nämlich, wie Isabella schon gesagt hat, nach echten Beziehungen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber hast du auch manchmal Sehnsucht nach echten Beziehungen? Nach Freundschaften, wirklich nach Menschen, die dich lieben? Dann mach mal Hand hoch. Das Interessante ist, jeder meldet sich. Ich glaube, dann ist das heute deine Predigt. Diese Sehnsucht hat jeder Mensch, geliebt zu sein. Das Interessante ist, Friedrich II. Von Hohenstaufen ist über 1000 Jahre her, ein römischer Kaiser, dem wird ein Versuch zugeschrieben. Und er wollte versuchen, rauszufinden, was ist die ursprüngliche Sprache der Menschen. Und dazu hat er Kinder ihren Eltern weggenommen und sie Ammen anvertraut. Und er hat gesagt, ihr dürft die Kinder füttern, ihr dürft sie waschen und wickeln, aber unter keinen Umständen mit ihnen sprechen, sie nicht liebkosen, sondern ihr sollt sie nur versorgen. Und er wollte rausgucken, ist es Hebräisch, die älteste Sprache, ist es vielleicht Griechisch, Lateinisch oder spricht das Kind so, wie es die Mutter hat sprechen hören im Mutterleib? Und dieser Versuch scheiterte brachial. Alle Kinder starben. Jedes Kind starb. Und das Interessante ist, ein Mensch ohne Liebe kann nicht leben. Inwiefern diese historische Überlieferung wirklich zutrifft, können wir nicht mehr sagen. Aber bis heute spricht selbst die Psychologie davon, ein Mensch ohne Liebe verkümmert. Und das ist schon gewaltig. Ihr hattet euch gemeldet, ich sehne mich nach Beziehung. Woher kommt diese Sehnsucht nach wirklicher Liebe? Und das Interessante ist, wenn wir die Bibel aufschlagen, im ersten Kapitel, das ist der Grund, warum wir Menschen nach dieser Liebe so suchen. Und Gott sprach in 1. Mose 1, 26, lasst uns Menschen machen nach unserem Ebenbild. In anderen Übersetzungen, nach meinem Bild. Uns ähnlich, sie sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die gesamte Erde und über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Der erste Vers, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild. An anderer Stelle in der Bibel sagt der Herr, ich bin Liebe. Gott ist Liebe. Gott ist Agape. Diese Liebe. Und er ist es, macht uns Menschen. Und darum sind genauso wir Wesen der Liebe. Mal ganz nüchtern. Und das Interessante ist, er legt uns sogar eine zweifache Liebe in unser Herz. Die Liebe zu Gott, dem Vater. Aber wenn wir ein Kapitel weiter lesen, 1. Mose 2, Vers 18, spricht der Herr, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Ich will ihm jemanden zur Seite stellen, der zu ihm passt. Jetzt gibt es zwei Formen der Liebe. Einmal die göttliche, der Schöpfer zur Schöpfung, wir zum Vater, aber auch der Mensch untereinander. Und beides will der Herr uns schenken. Wir sollen es aber nicht vertauschen. So oft suchen Menschen die Liebe, die sie nur bei Gott finden können, in anderen Menschen und erleiden Schiffbruch. Beides will der Herr uns aber schenken. Und wir kennen den Schöpfungsbericht. Adam fiel in einen tiefen Schlaf, Eva kam mit dazu und sie lebten im Paradies. Und Gottes Gegenwart ließ das Paradies erblühen und sie waren absolut gesättigt in dieser Liebe zum Vater als auch untereinander. Traumhafter Zustand. Das Paradies war ein Ort, wo es keine Sehnsucht gab. Alle Bedürfnisse waren befriedigt. Was muss das für eine Herrlichkeit sein? Nur Friede, nur Freude, nur Kraft, keine Krankheit, kein Leid. Nur absolute Liebe. Das ist die Absicht des Vaters für uns. So hat er es geschaffen. Und das Problem ist, am liebsten würde ich hier stoppen und die Bibel wäre nicht weitergeschrieben. Und wir wären heute noch im Paradies. Nur leider, und das wissen wir, kam die größte Tragödie der Menschheit, ein Kapitel später, der Zerbruch. Und auf einmal erlebte der Mensch, was er davor nicht kannte, eine Trennung vom Vater durch die Einkehr der Sünde in den Menschen. Und in dem Moment sagt die Bibel, wenn du von diesem Baum isst, musst du gewisslich sterben. Nur der Mensch starb nicht, aber was starb? Es war die Beziehung zum Vater. Der geistliche Mensch hat Schiffbruch erlitten. Und ab dem Zeitpunkt ist die Sehnsucht in unserem Herzen. Die Sehnsucht nach so viel mehr. Nach echten Beziehungen, nach Liebe, nach dieser ganz innigen Gemeinschaft. Und das Problem ist, diese Sehnsucht ist oft verkrüppelt. Und jetzt fangen wir auf einmal an zu suchen. Ich bin einsam und suche Gemeinschaft. Ich bin depressiv und suche auf anderen Wegen. Ich merke, ich bin auf der Suche nach Glück und versuch's mit Schokolade oder Alkohol oder anderen Dingen, aber nichts von dem, was mir die Welt anbietet, kann so tief fallen, als dass ich wirklich das bekomme, was mir nur der Vater schenken kann. Und auf einmal ist alles ein Stück weit zerbrochen. Es gibt keine perfekten Eltern, keine perfekten Partner, keine perfekten Kinder. Überall entsteht immer wieder weiterer Schaden. Und diese Sehnsucht wird immer größer. Sehnsucht nach echten Beziehungen. Und ihr Lieben, meine Wochen sind oft voll mit vielen Gesprächen, wo ich mit Menschen ins Gespräch kommen darf, die genau darunter leiden. Sie sagen, Markus, ich suche so viel mehr. Ich leide unter dieser schlechten Beziehung vielleicht zum Vater. Ich habe da so eine Distanz. Oder es gibt so viele Wunden aus meiner Vergangenheit, die mich im Heute so lähmen. Oder ich bin nicht richtig fähig, am Arbeitsplatz zu performen, weil ich immer Angst habe zu versagen. Sehnsucht. Ihr Lieben, immer wenn wir anfangen, in der Welt nach dem zu suchen, was nur der Herr uns geben kann, kommt immer weiterer Schaden. Und das ist so hart zu sagen, aber es ist leider die Wahrheit. Der Herr möchte uns beschenken. Und es gibt ein Paar, das sich selbst gewählt hat. Besser gesagt ging es von David aus, wo er auch Sehnsucht hatte und es auf einem sehr unglücklichen Weg versucht hatte zu stillen. Und wir sehen die ungesunde Beziehung zwischen David und Bathseba. Und das Interessante ist, wir kennen die Geschichte vielleicht aus 2. Samuel 11. David hat eine Karriere hingelegt, die größer hätte nicht sein können. Vom Hirten zum König, vom Feld in den Palast, war stinkereich, war auch nicht alleine. Er hatte Mägde und Diener und Frauen und alles, was er sich hätte vorstellen können. Und eines Tages sagt er, ich bin des Kämpfen müde. Joab geht, der oberste Heerführer, in den Kampf und David bleibt zu Hause in Jerusalem. Und was passiert? David geht raus auf seine riesengroße Terrasse. Der Palast ist höher als alle anderen Gebäude. Und er sieht auf einmal eine Person baden, Bathseba. Und wir wollen mal eben lesen, was da steht. Als der Frühling kam, begann wieder die Zeit, in der die Könige ihre Feldzüge unternahmen. Im Frühjahr aus dem Grund, die Natur erholt sich, es sprießt und auf den Wegen zur Feindeslinie gibt es genug Nahrung und so weiter. Auch König David ließ also seine Soldaten ausrücken. Und unter Joabs Führung zogen seine Offiziere mit dem ganzen Heer Israels in den Krieg gegen die Ammoniter. Sie verwüsteten das Land der Feinde und belagerten die Hauptstadt Rabba. David selbst aber blieb in Jerusalem. Eines frühen Abends stand David auf, nachdem er sich eine Weile ausgeruht hatte, und ging auf dem flachen Dach seines Palastes spazieren. Da fiel auf einmal sein Blick auf eine Frau, die im Hof eines Nachbarhauses ein Bad nahm. Und sie war sehr schön. David wollte unbedingt wissen, wer sie war, und schickte einen Diener los, der es herausfinden sollte. Man berichtet ihm, die Frau heißt Bathseba. Sie ist eine Tochter von Eliam und verheiratet mit Uria, einem Hethiter. David sandte Boten zu ihr und ließ sie holen. Und was passierte? Bathseba kam und er schlief mit ihr. Nach einiger Zeit merkte Bathseba, dass sie schwanger war und sie schickte einen Boten zu David, der es ihm sagen sollte. Katastrophe. Es gibt unterschiedliche Bibelauslegungen. Eine zum Beispiel sagte, es gehörte nicht zu Davids Eigenschaften, dem Kampf fern zu bleiben. Und ein Ausleger sagte, für diesen Kampf ist die Waffenrüstung Gottes. Ein Sinnbild dafür aus Epheser 6. Und er blieb zu Hause, hatte keine Waffenrüstung und die Versuchung kam und er fiel. Aber egal, wie man es auslegen möchte, hier auf einmal ist in dem Moment der Versuchung einer nicht wachsam und es passiert ein Riesenproblem. Sünde. Und das Problem ist mit Sünde, die nicht bekannt wird. Sie frisst sich immer tiefer. Sünde will immer wieder zum Vater, der sagt, komm zu mir, ich will dir vergeben. Er will es wegnehmen. David erlebt, wie Sünde dann ihren unheilvollen Lauf nimmt. Und was passiert? Er kriegt mit, Bathseba ist schwanger, das muss ich irgendwie vertuschen. Und er sagt, Uria soll kommen. Uria ist bei ihm und er sagt, weißt du was? Unter einem Vorwand lockt er ihn her, ich will wissen, wie es dir geht. Wie geht's Joab an der Front? Wie ist es um den Kampf bestellt? Und in aller Großzügigkeit sagt er zu Uria, heute Nacht gehst du zu deiner Frau, ihr dürft euch lieb haben, alles prima. Am nächsten Morgen hört er, dass Uria aber nicht zu seiner Frau ging. Und er lässt ihn zu sich kommen und er sagt, warum warst du nicht bei ihr? Und er sagt, Gott, mein Vater, ist in der Lade in einem Zelt und auch all meine Männer liegen draußen vor den Toren, sollte ich da zu meiner Frau gehen? Uria mit absoluter Loyalität. Und David denkt sich, was mache ich jetzt? Und er lässt ihn wiederkommen und macht ihn betrunken. Und nicht mal da fällt Uria, ich sag mal, der Versuchung nach, beziehungsweise dem Angebot nach, zu seiner Frau zu gehen, sondern er bleibt. Und was passiert? David sieht nur noch einen Ausweg. Er lässt einen Brief schicken zu Joab und sagt, stell ihn an vorderste Front, er muss sterben. Oberkrass. An anderer Stelle sagt die Bibel, Sünde gebiert immer den Tod. Und auch bei David in anderem Kontext sehen wir, wie es immer unheilvoller wird. Jetzt kannst du natürlich sagen, Markus, was hat das mit mir zu tun? So bin ich nicht drauf. Aber wir sehen Prinzipien. Wir sehen Versuchungen. Wir versuchen immer wieder, die Sehnsucht zu begegnen, oft in weltlichen Dingen und machen Kompromisse. Und am Anfang reicht ein Glas Wein, irgendwann braucht es drei und so weiter. Und wir merken, dieses Glück, das wir suchen, das finden wir nicht auf Erden. Und der Herr lädt ein, komm zu mir. Ich weiß nicht, was es bei dir ist, welche Sehnsucht und auf welchen Wegen du gerade unterwegs bist, wo du das gestillt haben möchtest, was nur der Herr dir geben kann. Und da möchte ich dir eins zusprechen. Er steht direkt vor deiner Herzenstür mit offenen Armen und sagt, endlich kommst du zu mir. Ich will dir begegnen. In genau diesem großen Punkt. Das ist jetzt eine knackige Geschichte von David und Bathseba. Aber sie zeigt uns auf, wie schnell von einer Sehnsucht nach echter Beziehung eine hochgradig ungesunde, unechte Beziehung entstehen kann. Aber es gibt auch besser. Ich habe eine Geschichte gehört von einem sehr alten Ehepaar. Und die beiden sind um die 90, sind seit 70 Jahren verheiratet. Und sie werden einmal gefragt, was ist euer Geheimnis, dass eure Ehe immer noch so gut ist? Und wenn ihr euch anschaut, mit einem Blick, als wärt ihr noch verliebt wie am ersten Tag. Die beiden lächeln und schauen an und sagen, wisst ihr, wir kommen aus einer Zeit, wo man kaputte Dinge nicht wegschmeißt, sondern repariert. Mit Beziehungen genauso. Was ist die Zeit heute? Gefühle sind weg, ich tausche aus gegen einen neuen Partner. Ne, wir sagen uns am Traualtar, auch in den schweren Zeiten. Nein, wir werfen es oft weg. Und dieses alte Ehepaar sagt, wir werfen eben nicht weg, sondern wir arbeiten daran. Und jemand, der das auch zuspricht, das ist der Vater, der nicht locker lässt, mit dir, an dir weiterzubauen. Dass da völlige Wiederherstellung passiert. Das ist sein Liebesangebot an dich heute Morgen. Was ich auch so schön finde, nicht nur wir haben diese Sehnsucht, auch der Vater. Und wie unbeschreiblich groß diese Sehnsucht ist, mit der Vater uns liebt, sehen wir in einem Gleichnis, das schöner nicht sein könnte. Und es ist überschrieben mit die Geschichte vom verlorenen Sohn. Und so oft gucken wir auf den Sohn, wie er völlig zugrunde gerichtet sich doch entscheidet, zum Vater zu gehen. Aber hier möchte ich den Fokus auf den Vater richten. Und der Vater, der scannt den Horizont ab, um zu suchen, jeden Tag in der Erwartung, dass sein Sohn kommt. Und was passiert, als er ihn auf einmal sieht? Er rennt hin. Er rennt dem Sohn entgegen. Obwohl er ums halbe Erbe gebracht hat, so viel Leid vielleicht gebracht hat. All das zählt nicht. Er rennt hin. Er umarmt ihn, er küsst ihn, er kleidet ihn neu ein, steckt ihm den Siegelring drauf als Zeichen, du gehörst zu mir. Du bist Teil meiner Familie. Das ist die Sehnsucht des Vaters, mit der er uns jeden Einzelnen liebt. Also wenn du merkst, in meiner Sehnsucht war ich oft auf Umwegen unterwegs, das ist die Einladung. Er schaut nach dir. Er möchte genauso dich umarmen und küssen und dir in deinem Bedürfnis so tief begegnen, wie es nichts anderes auf dieser Welt jemals tun könnte. Es heißt in Lukas 15, voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Ihr Lieben, Jesus macht sich auf den Weg. Er geht in die dunkle Welt, um zu versöhnen. Jeden. Um diese Beziehung völlig wiederherzustellen. Und er ruft aus, kommt alle her, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Die leiden unter dieser Sündenlast. Sehnsucht nach echter Beziehung, nach gesunden Beziehung, ist damit der absolute Wille Gottes auch für unser Leben. Ihr Lieben, was wir aber als Zwischenfazit festhalten können, diese Liebe, die mir nur der Vater geben kann, nimmt immer dann Schaden, wenn ich es auf der Welt auf irgendeine Art und Weise suche. Und er lädt mich ein, komm zu mir. Ihr Lieben, wie gelingt jetzt echte und wahre und kraftvolle Beziehung? Er fängt bei ihm an, mit seinem Ja. Und er sagt, egal was du gemacht hast, mein Ja ist unverrückbar. Er fängt an mit seinem Ja zu dir. Und er sagt, ich hatte noch nie ein Nein. Egal was du gemacht hast, mein Ja gilt. Und in dem Moment, wo ich dieses Ja für mich annehme, wird Beziehung wiederhergestellt. Und in dem Moment, wo ich mich hingebe seinem Ja und auf einmal eintauche in sein Wort, darf ich auf einmal erleben, wie immer mehr Heilung freisetzt. Heilung von schlechtem Selbstwert, Heilung vielleicht von schlechten Gedanken, was auch immer. Immer und immer und immer und wieder darf ich das erleben, wenn wir zusammen beten, wenn ihr in die Seelsorge kommt, wenn ihr euch miteinander austauscht, wie der Geist Gottes wirkt mit Wahrheit und auf einmal Knoten aufgehen, Wunden heil werden. Sein Ja zu dir wird ein Ja zu dir selber. In dem Moment, wo ich auf einmal aufhöre, Anerkennung und Wertschätzung und so in anderen Menschen zu suchen, sondern mir es auch bei ihm hole, kann ich auf einmal frei sein. Zu lieben, auch wenn ich abgelehnt werde. Weil sein Ja so viel größer ist, als das Ja, was mir jemals ein anderer Mensch geben könnte. Und in diesem Ja immer mehr zur Heilung gekommen, liebe ich nach außen. Und was ist die wahre Liebe? Sie gibt, ohne vom anderen zu verlangen. Das ist die Agape-Liebe. Sie kann gar nicht anders als zu lieben. Ich muss also nicht als Bedürftiger kommen und zu dir gut sein, damit du gut zu mir bist, sondern er gibt uns eine Liebe in Römer 5, Vers 5. Die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in eure Herzen. Sie ist da. Ich darf sie nur entfalten. Seht ihr, ihr Lieben, wie kraftvoll es ist. Sein Ja wird mein Ja zu mir, und das wird ein automatisches Ja zu meinem Nächsten. Ihr Lieben, in Römer 12 gibt es eine Stelle, da heißt es, ist überschrieben mit Ermutigung zu einem Leben aus Gottes Geist. Aus dieser Beziehung heraus, da heißt es in Vers 9, eure Liebe soll aufrichtig sein. Und so wie ihr das Böse ablehnen sollt, sollt ihr doch das Gute lieben. Und er sagt, diese Liebe untereinander, das ist ein Kernmerkmal der Gemeinde. An dieser Liebe, sagt die Bibel, wird die Menschheit draußen erkennen, dass ich euer Gott bin. Und er sagt, das könnt ihr nicht aus euch selber, sondern lasst euch erfüllen. Kommt immer wieder zu mir. Kommt ein Leben aus dem Heiligen Geist. Eure Liebe soll aufrichtig sein. Und wie ist das mit Früchten? Ich kann keinen Apfelbaum pflanzen und mit Fingerschnippen sind da solche Äpfel. Es wächst. Und genauso wächst auch Liebe in meinem Leben, wenn ich mich immer wieder entscheide, meinen Nächsten zu lieben. Eure Liebe soll aufrichtig sein. Vers 10, seid in herzlicher Liebe miteinander verbunden. Gegenseitige Achtung soll auch euer Zusammenleben bestimmen. Ihr Lieben, diese Liebe untereinander, andere Übersetzungen sprechen von Bruderliebe, das lernen wir nur hier. Ich fange an, hier zu lieben, mache das dann weiter hier, und wenn ich es hier immer besser kann, kann ich auch nach außen lieben. Und darum sagt er, seid in herzlicher Liebe miteinander verbunden. Seid fröhlich in Vers 12 in der Hoffnung darauf, dass Gott all seine Zusagen hält. Und wenn du in deiner Bibel, in deiner stillen Zeit mal die Bibel liest und ein Vers dir ans Herz kracht, dann ist das sein Reden zu dir. Und du darfst dich darauf stellen. Und wenn es eine Zusage, eine Verheißung ist, die gerade du brauchst, dann wird sie wachsen und wird wirklich ins Sichtbare kommen. Gott erfüllt alle Verheißungen und darauf können wir freudig auf diese Sehnsucht hinblicken. Vers 13, helft anderen Christen, die in Not geraten sind, und seid gastfreundlich. Die Gemeinde steht in Not zusammen. Und wenn jemand traurig ist, dann wollen wir doch trösten. Wir wollen doch hier anfangen, diese echten Beziehungen zu bauen. Die Gemeinde steht zusammen. So lebt sie als Leib Gottes. Vers 14, bittet Gott um seinen Segen für alle, die euch verfolgen. Ja, segnet sie, anstatt zu verfluchen. Ihr Lieben, und so geht es die ganze Zeit weiter. Das ist Gottes Wille für unser Leben. Lass dich erfüllen. Komm immer wieder zum Thron der Gnade. Lass sein Ja zu deinem Ja werden und gib dieses Ja weiter. Freut euch mit den Fröhlichen. Seid einmütig untereinander. Strebt nicht hoch hinaus. Vergeltet niemals Unrecht mit Unrecht und so weiter. Und soweit es irgend möglich ist und von euch abhängt, lebt mit allen Menschen im Frieden. Wir hatten am Eingang gesagt, jeder von uns hat Sehnsucht nach echter Beziehung. Jeder. Und wir sind als Beziehungsmenschen geschaffen. Zu dieser Beziehung und zu dieser Beziehung. Und in all dem kommt der Herr uns entgegen. Wir brauchen nur hinrennen. Der Vater wartet auf jeden Einzelnen, dass du kommst mit deinem Bedürfnis und sagst, Herr, ich habe immer versucht, es in der Welt zu stillen. Jetzt komme ich vor dich. Hilf mir. Tank da auf. Und so gelingen echte Beziehungen. Es fängt bei mir an und ich kann es weitergeben. Ich habe einen Spruch gelesen in der Vorbereitung, der mir echt gefallen hat. Da sagte jemand, wirklich gute Freunde sind Menschen, die mich absolut kennen und trotzdem lieben. Mit all meinen Fehlern. Das sind wahre Freunde. Und das kann nur seine Liebe. Wir sind bei dem Sehnsuchtsthema nach echten Beziehungen. Und ich möchte dich einladen, wenn du diese Sehnsucht hast, dich auszustrecken, den Schmerz kannst du ablegen und nur noch die Freude, weil er möchte es geben. Es ist sein Wille für dich. Wir werden jetzt gleich ein Lied hören und du kannst dich hinstellen oder sitzen bleiben, die Augen schließen und vielleicht hast du eine Person vor Augen, eine andere Sehnsucht, dann lass es heute hier beim Herrn und lass dich beschenken. Lass dich da wirklich beschenken mit dem Heiligen Geist. Amen.